Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Im Frühjahr hat uns Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken hier in Fazit schon mal die Eckpunkte ihres geplanten Kulturgesetzbuchs vorgestellt. Inzwischen ist es unter Dach und Fach, heute vom Landtag beschlossen. Am 1. Januar tritt es in Kraft. Das größte Bundesland der Republik leistet mit diesem neuen Regelwerk also Pionierarbeit. Vor allem sollen damit die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen von Kulturschaffenden verbessert werden. Und das ist ja durch Corona dringlicher geworden denn je. Guten Abend, Frau Pfeiffer-Pönsken.
Guten Abend.
Was ist für Sie die Errungenschaft dieses ersten Kulturgesetzbuchs Deutschlands? Was wird sich dadurch konkret und spürbar verbessern?
Also ich denke, wir haben einfach sehr viele Felder der Kulturförderung aus Sicht des Landes hier zusammengeführt und uns gleichzeitig aber auch verhalten zu drängenden Themen. Sie haben eins genannt, die soziale und wirtschaftliche Absicherung der Künstlerinnen und Künstler. Das ist ja wirklich virulent geworden, nochmal deutlich durch die Pandemie. Wir sprechen hier von Honoraruntergrenzen. Wir sprechen hier aber auch bezüglich der Musikschulen von Festanstellungen, also wirklich eine soziale Absicherung im genannten Sinne. Aber für uns sind wichtig auch solche Punkte wie Musikschulen oder Bibliotheken, beides Gebiete, die bisher gesetzlich in keiner Weise geregelt waren und wo sich das Land jetzt ganz deutlich aufgestellt hat, qualitative Momente benannt hat, die Grundlage für die Förderung sind. Jetzt nur als Beispiel. Es ist natürlich viel umfassender.
Aber geben Sie ein Beispiel, Musikschulen. Was ist da jetzt rechtlich bindend?
Sie wissen, dass wir in Nordrhein-Westfalen seit 2017 so eine sogenannte Stärkungsinitiative, also auf Deutsch eine 50-prozentige Erhöhung des Kulturetats gemacht haben. Und einer unserer Handlungsfelder waren die Musikschulen, indem wir eben gesagt haben, es nützt nichts jetzt nur irgendwie pro Platz, pro Kind, was auch immer, einen Zuschuss zu geben, sondern wir wollen strukturell was verbessern. Und ein Schwachpunkt waren immer, dass Musikschulen in Teilen völlig, in Teilen zu hohem Prozentsatz durch Honorarkräfte geführt worden, was wir weder sozial richtig finden, aber auch für die Nachhaltigkeit im Unterricht ein Problem. Hier haben wir zum Beispiel zunächst mal für sofort 100 bezahlte Musikschullehrerstellen in Geld zur Verfügung gestellt. Und wir haben das gleichzeitig aber auch als qualitatives Moment in das Gesetz reingeschrieben, damit wir eben als ein Beispiel eben die Situation der Musikschullehrerinnen und Lehrer wesentlich verbessern und auch fordern, das zu verbessern.
Andere Punkte sind zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit und Diversität als Voraussetzung für die Förderung von Kulturprojekten oder darauf zu achten bei der Besetzung von Jurys oder der Auswahl von Führungskräften, das hier auch zu Buche schlägt. Geschlechtergerechtigkeit und Diversität, sind das also Themen, von denen Sie gemerkt haben, die erledigen sich einfach nicht von selbst?
So ist es. Und Sie wissen, wir sind natürlich nur möglich, diese Rahmenbedingungen zu definieren für Landesförderungen. Wir hoffen aber, dass die Kommunen, die ja zu 70% die Kulturlasten gewissermaßen tragen, das dann auch wirklich aufnehmen, weil wir überzeugt sind, dass wir nur so wirklich was Wesentliches verändern können. Und da ist einfach auch noch Luft nach oben, was das Thema Diversität beispielsweise angeht. Wir bieten aber auch von Landes Seite aus jetzt ab nächstem Jahr konkrete Förderprogramme an, um dieses Thema auch systematisch und strukturell in den Kultureinrichtungen anzugehen. Deswegen war meine Idee immer, wenn wir dieses Kulturgesetzbuch machen, dann ist es sozusagen der Spiegel dessen, was wir aber auch als Förderprogramme auflegen, also gewissermaßen die nachhaltige Sicherung dessen, was wir finanziell schon tun.
Kulturgesetzbuch, das klingt für mich jetzt nach noch mehr Bürokratie. Eigentlich müssen Sie doch Bürokratie eher abbauen.
Tun wir auch. Also wir haben ja gesagt, wir fassen mal alles zusammen. Das ist natürlich auch, sag ich mal, neben allem sehr Konkreten, was da drin steht, auch ein politisches Statement, in dem wir sagen, Kultur ist wirklich ein wesentliches Handlungsfeld in der Landespolitik. Aber die Bürokratie haben wir schon abgebaut. Schon seit Frühjahr gibt es eine sogenannte Kulturförderrichtlinie, in der wir wesentliche Hinderungspunkte für die meinetwegen freie Szene, aber auch für viele andere Fördergebiete abgebaut haben. Das war ein schwieriger Prozess. weil wenn man Haushaltsrecht verändern will, muss man einen langen Atem haben. Das haben wir aber geschafft mit vielen Punkten, die jetzt die Geförderten wesentlich entlasten. Wir haben uns aber auch vorgenommen, das alles 2 Jahre auf den Prüfstand zu stellen, um immer wieder zu fragen, was können wir noch entbürokratisieren.
Auch wenn Sie als Ministerin, als parteilose Ministerin für Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen möglichst unabhängig agieren wollen, Frau Pfeiffer-Pönsken, sind Sie ja auch in vielen Bereichen mit der Bundeskulturpolitik verwoben. Und darum nutze ich jetzt gleich mal die Möglichkeit, Sie zu fragen, was Sie als erstes gern mit der designierten Kulturstaatsministerin Claudia Roth besprechen würden.
Ja, das trifft sich ja, dass ich außerdem turnusgemäß ab 1. Januar auch den Vorsitz in der Kulturministerkonferenz übernehme. Also von daher sowieso das Gespräch suche, aber ich würde es auch sonst tun. Ich glaube, wir müssen reden über das Verhältnis zwischen Bund und Ländern und wie wir möglichst so zusammenarbeiten, dass es weder eine Doppelung gibt, sondern dass wir uns sehr gut ergänzen. Das haben wir während Corona versucht. Das war aber nicht immer ganz einfach. Das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Ansonsten habe ich gewissermaßen mit Genugtuung festgestellt, dass in der Koalitionsvereinbarung viele Themenbereiche, ich sage jetzt mal Kultur in ländlichen Räumen, das Thema Nachhaltigkeit, die Themen, die Sie eben schon genannt haben, dass sie auch dort vorkommen und wir also damit auch gemeinsame Themen haben, die wir dann bewegen werden mit den anderen Kollegen. Aber eines der zentralen Themen steht ja auch im Koalitionsvertrag des Bundes, wird auch hier die soziale und wirtschaftliche Situation der Künstlerinnen und Künstler sein. Das ist ein sehr komplexes Thema, weil es hier auch um Sozialversicherungsrecht und solche Fragen geht. Wir bereiten das gerade sehr intensiv vor. Das wird auch im Mittelpunkt meiner Vorsitzzeit stehen. Und da hoffe ich, dass wir sehr viel auch mit der neuen Kulturstaatsministerin bewegen können, denn es ist auch Thema im Koalitionsvertrag.
Andreas Kilb von der FAZ, der hat eben hier in der Sendung auch genau das angesprochen. Eine andere Gewichtung in der Kulturpolitik, eine andere Aufteilung zwischen Bund und Ländern, was Sie auch gerade genannt haben. Zum Beispiel sagt er, bei den Museen könnte der Bund vielleicht eine neue Rolle einnehmen oder beim Thema Restitution von kolonialen Kulturgütern. Das müssen nicht wie bislang jedes Bundesland für sich regeln. Sind Sie da offen für?
Ich bin total offen dafür. Ich würde sagen, dass Restitution und überhaupt Aufarbeitung, Provenienzforschung gibt es ja in verschiedenen Feldern. Wir sind auch noch längst nicht mit der Nazi-Raubkunst durch, wenn ich das mal so sagen darf. Auch da brauchen wir noch andere Mechanismen, über die wir unbedingt diskutieren müssen. Es steht ja immer irgendwo, nicht in den Koalitionsvereinbarungen, aber irgendwie immer noch im Raume steht auch die Überlegung, ob es nicht doch ein Restitutionsgesetz geben muss. Das ist eine sehr wichtige Debatte, die wir führen müssen. Was das koloniale Erbe angeht, glaube ich eigentlich, dass es da eine ganz gute Zusammenarbeit auch mit Frau Grütters gab. Letzten Endes gibt es ja auch eine eigentlich große Verständigung zwischen Land und Bund, wie weiter verfahren wird. Aber auch das wird natürlich ein Thema sein, weil es einfach virulent ist. Also insofern, das sind 2 Felder in der Provenienzforschung, die wir unbedingt debattieren müssen. Mir geht es aber schon auch sehr um das sozusagen ausgewogene Bund-Länder-Verhältnis und um das wirklich, ich sage jetzt einfach mal, verzahnte Wirken, dass jeder auf seinem Feld so viel wie möglich tut. Letzten Endes kommt es den Künstlerinnen und Künstlern und der Kultur zugute.
Und auch kann es ja sein, dass Sie gerade durch die Pandemiefolgen stärker auf den Bund angewiesen sein werden in Zukunft, als Sie vielleicht wollen.
Da bin ich nicht so pessimistisch, wie das jetzt vielleicht in Ihrer Frage zum Ausdruck kommt. Ich glaube, dass wir sehr partnerschaftlich und gleichberechtigt handeln müssen. Denn die Kultur liegt nun mal ganz stark bei den Ländern und den Kommunen. Und der Bund kann natürlich bestimmte Rahmenbedingungen verbessern, auch gesetzlich verbessern. Ich sage jetzt nochmal Stichwort Sozialversicherungsrecht. Das ist zum Beispiel eine klare Bundessache. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir sozusagen alle besonderen Lasten tragen, sondern dass das wirklich sehr fair verhandelt werden muss.
Isabel Pfeiffer-Pönsken, Nordrhein-Westfalens Ministerin für Kultur und Wissenschaft, über die künftige Regierung und ihr regionales Herzensprojekt, das erste Kulturgesetzbuch Deutschlands. Am 1. Januar tritt es in NRW in Kraft. Frau Pfeiffer-Pönsken, danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.